Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Jörg Blunder zu Hacks zum Thema Organizational Culture und der richtige Performance-Mindset, und zwar über alle Ebenen. Ich bin sehr gespannt. Jörg ist ein absoluter Experte für Organizational Culture. Wir haben schon eine Podcast-Folge zusammen gemacht und Jörg Blunder ist 15 Jahre bei Coca-Cola für das Thema Organizational Culture zuständig gewesen und vorher 6 Jahre Head of Organizational Development beim WIFI, dem Weiterbildungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, Ausdauersportler und ein, wie ich finde, absoluter Experte zum Thema Organizational Culture und vor allen Dingen deren Impact auf Performance. Jörg, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Sascha, schön, dass ihr da seid.
Ja, Organizational Culture und der richtige Performance Mindset. Wie siehst du das? Wie gehen wir da ran?
Ich glaube, lass uns mal, bevor ich auf die Frage eingehen werde, es definieren, wo ich herkomme. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dem Kontext. Also ich habe für sehr große internationale Organisationen, Coca-Cola, die Möglichkeit gehabt, über 15 Jahre hinweg das Thema Organisationskultur endzuverantworten. Also ich war so der Dirigent von kulturellen Reisen, wenn du es mal so, oder der Reiseführer auf diesen kulturellen Reisen. Und wenn du Coca-Cola hernimmst, Coca-Cola ist ja der Profit-Organisation. Ja, und Profit-Organisationen haben halt unterschiedliche Dynamiken. Und Dynamiken bedeuten halt, am Ende des Tages gibt es einen Shareholder, es gibt einen Eigentümer, wenn es kein Profit-Organisation ist, und da geht es halt darum, lieferst du das ab, was du vorgibst und was du geplant hast abzuliefern, auf eine nachhaltige Art und Weise, auf eine wertschätzende Art und Weise, aber trotzdem auch auf eine finanzielle Art und Weise. Und warum ich das Thema Organisationskultur und das Thema Performance oder Leistungs-, Performance Erbringung so eng miteinander verbunden sehe, hängt für mich sehr, sehr stark zusammen, dass Kultur nichts Weiches ist. Also Kultur bedeutet nicht, in Anführungsstrichen, nur, dass sich die Leute die Hand geben und um den Feuerplatz herum tanzen und Lieder singen, sondern bei Kultur geht es, ist mein Verständnis, und das ist das Verständnis, das ich über 15, 18 Jahre versucht habe, in Organisationen einzubringen. Es geht darum, Mitarbeiter wirklich Lust zu machen und die Leidenschaft zu entwickeln, ihren Beitrag zu geben, damit die Organisation nicht nur erfolgreich ist, sondern erfolgreich bleibt und noch erfolgreicher wird. Deswegen ist das Thema Organisationskultur und Performance so wichtig für mich, dass es auch gemeinsam gesehen wird.
Ja, also das ist bei dir ja wirklich ein Teil der DNA. Und wie kommt man dahin? Wie kriegt man sozusagen den Performance-Mindset in der Organisation, ich sag mal, gestärkt? Ja, wahrscheinlich ist er an vielen Stellen in jeder Organisation irgendwo vorhanden. Wie kriegt man das rauskristallisiert, gefördert und zur Performance?
Ich glaube, Sascha, du hast ganz einen wichtigen Punkt gesagt. Wir gehen oftmals davon aus, dass Performance-Mindset nicht vorhanden ist. Das glaube ich nicht. Ich denke, jeder Mensch hat ein ganz starkes Bedürfnis, das Beste zu tun, was in seinem Rahmen möglich ist. Lass mal das Thema von Coca-Cola European Partners hernehmen, wo ich 3 Jahre den Merger aus 3 unterschiedlichen Coca-Cola-Systemen von der kulturellen Seite, also zu einem von der kulturellen Seite, betreut habe. Und vielleicht ein bisschen ausholend, es hat so die Entscheidung gegeben, in Westeuropa halt diese Apfelunternehmen unter einem Dach zusammenzuführen. Westeuropa ist ein Markt, Coca-Cola auch ein herausfordernder Markt gewesen, weil Wachstum vorhanden war, aber nicht das Wachstum, was man sich erwartet hätte und was höchstwahrscheinlich auch möglich gewesen wäre. Coca-Cola in Westeuropa ist dann zusammengekommen, der Coca-Cola European Partners aus einem spanischen Bottler, spanisch-portugiesischen Bottler im Familieneigentum aus einem großen Teil, wo England, Frankreich, Netherlands, Schweden, Norwegen dabei war, Belgien dabei war, die Cola Enterprise, die börsennotiert waren, und aus einem großen Bottler Deutschland, der 100% im Eigentum von der Coca-Cola Company war. Also haben wir drei unterschiedliche Eigentümerstrukturen gehabt, die natürlich auch das Thema Kultur mitgeprägt. Wenn der Markt damals, also am Anfang vom Merger, ist jetzt eine Analyse gemacht worden, wo stehen wir zurzeit von den jährlichen Wachstumsraten? Wenn wir sehen, wir wachsen halt nur um geringen, im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Und wir haben uns eine Zielsetzung gegeben, zumindest in den mittleren, einstelligen Prozentbereich Wachstum zu generieren. Haben viele Mitarbeiter gesagt, das wird nicht funktionieren, das schaffen wir nie. Das geht nicht, das schaffen wir nicht. Da ist es eine Fragestellung gewesen, ist das wirklich nicht möglich oder ist das jetzt so eine Interpretation von etwas, was wir glauben, nicht, das nicht möglich ist. Wir haben dann gesagt, wir wollen uns aufstellen, um Wachstum in Europa wieder zu generieren. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, die ich mit unserem CEO gehabt habe, wo wir gesagt haben, lass uns doch das Thema Kultur dann irgendwie branden, also einen starken Marke auch erzeugen, die dann heißt Back to Growth auf Englisch. Er sagt, nein, um das geht's gar nicht, wir wachsen. Lass uns das anders nennen. Dann sind wir irgendwann draufgekommen mit so einem Claim für unsere kulturelle Reise, der geheißen hat Accelerate Performance. Also beschleunige die Leistung. Das sind zwei ganz wichtige Themen drinnen gewesen. A, wir leisten, also wir haben schon Performance. Was wir machen müssen, wir müssen es beschleunigen. Das ist was anderes als Back to Growth. Back to Growth hätte bedeutet,
Turnaround.
Genau, das ist ganz anders vom Zugang. Und das war so der Startpunkt von unserer Ausrichtung. Und das war ganz ein klarer Fahrplan, den wir über 3 Jahre entwickelt haben. 3 Jahre, nicht ein Jahr. Wo wir gesagt haben, aus diesem Merge heraus, wie kann man es schaffen, Identität zu erzeugen, Kultur plus den Performance Mindset zu entwickeln. Wir haben einen Fahrplan gehabt und gesagt, wir wollen zuerst mal den Mitarbeitern, und da sind wir bewusst hierarchisch vorgegangen. Also hierarchisch bedeutet, die EO mit seinen Director Boards, Board of Directors, dann die nächste Ebene von Führungskräften, die Mitarbeiter, die für Länderorganisationen oder Funktionen verantwortlich waren, denen mal die Strategie und unseren Long-Term Growth Plan zu kommunizieren und sie dann einzuladen, einen ganzen Tag, also ein Tag war Strategie, Diskussion, Vorstellung, der zweite Tag war wirklich dem gewidmet, das war ungefähr 4 Monate oder 3 Monate, nachdem der Merger stattgefunden hat, mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, wenn das die Strategie ist, wie müssen wir zusammenarbeiten? Dann sind wir rausgekommen mit einem Purpose Statement und dann sind wir rausgekommen mit 5 Ways of Working. Das hat nicht ein externer moderiert, sondern es hat ein intern moderiert. Zwar ich mit meiner Kollegin. Und auch das zeigt schon, wir müssen nicht externe Consultants holen. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt schieße ich ein bisschen in mein eigenes Knie, aber das ist wichtig. Man braucht nicht externe, es gibt intern gute Leute. Und dieses Thema Accelerate Performance. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir die 5 Ways of Working haben, wenn wir die Purpose haben, wenn wir die Strategie, das Strategic Framework haben, wie wollen wir das in die Organisation reinbekommen? Weil das essentielle Ziel für uns war, dass jeder Mitarbeiter von den 23.500 Mitarbeitern die Strategie versteht, den Purpose verinnerlicht, im Sinne von, was bedeutet das für mich, meine Contribution dazu, und die Ways of Working auch lebt. Und lebt, du kannst nicht etwas leben, wenn du es auch verstehst, wenn du einmal überlegt hast, was es für dich bedeutet. Dann haben wir einen Fahrplan entwickelt, wo wir wirklich alle Mitarbeiter abgeholt haben, in unterschiedlichen Kaskaden, sagen wir mal zentral gestartet, lokal runtergebrochen, mit allen Mitarbeitern die gleichen Themen bearbeitet haben und sie dabei unterstützt haben, mit einer ganz einfachen Art, das Thema Performance ins Zentrum zu stellen. Und die Fragestellung, die sich jeder bei uns gestellt hat, wenn das die Strategie ist, was bedeutet das für mich? Was wird mein Beitrag dazu sein? Also es ist Ende 2023, ich habe meinen Beitrag geleistet, wie schaut das Ganze aus? Und das haben wir als Act from the Future dann als Instrument eingeführt und das geht durch die ganze Organisation. Und das, du glaubst nicht, wie zufriedenstellend das für mich war, dann mit Mitarbeitern im Verkauf unterwegs zu sein, ob es in Spanien war, in Frankreich war, in Schweden war oder mit einem Produktionsmitarbeiter in Deutschland oder in einem anderen Land mit einem People- und Culture-Mitarbeiter zusammenzusitzen und sagen, was ist denn dein Ziel 2023 oder 2022? Er hat gesagt, das und das und das und das. Und das ist genau das, was Sinn macht. So, jetzt mal ganz kurz die Pause, weil es war eine relativ lange Antwort auf deine kurze Frage.
Ja, das ist ja sehr anschaulich beschrieben, wie du im Prinzip da vorgegangen bist. Wenn ich es in die Umsetzung bringe, ist ja ein wichtiger Aspekt davon ist Vertrauen. Wie kann das gelingen? Beziehungsweise Vertrauen, geht Vertrauen ohne Kontrolle? Aus deiner Sicht, wie sinnvoll ist das?
Also Großorganisationen haben natürlich ihre Regularien. Und ich gebe dir ein Beispiel, wo du sagst, Vertrauen und Kontrolle und was wir glauben, was wir haben müssen, was vielleicht gar nicht so relevant ist. Im Zuge von unseren Accelerate Performance kulturellen Reise sind wir draufgekommen, es gibt viele Themen, die eigentlich ein einfaches Arbeiten in der Organisation torpedieren und nicht unterstützen. Und viele Themen werden als Bürokratie verstanden. Ein Thema war die Anzahl von Führungskräften oder Approvern, die wir brauchen, um einen gewissen Prozess abzuschließen. Also Coca-Cola-Produkt wird produziert, der Label ist schlecht drauf, deswegen kann das Produkt zum Beispiel nicht in den Markt gehen. Das muss dann vernichtet werden. Damit das Produkt vernichtet werden kann, braucht es 2 oder 3 oder 4 Ebenen, die dann eingeschalten werden müssen, damit das Produkt dann final vernichtet werden kann. Es gibt in jedem Organisationen unterschiedliche Interpretationen. Unsere Chart of Authority, also ist ein Regelwerk, hat gesagt, wir brauchen maximum 2 Approver. 2 Menschen, die dann sagen müssen, okay, ich gebe meinen Haken dahinter, ich habe das durchgelesen, was der Grund ist, passt, wir müssen dieses Produkt vernichten oder wir können es einem wohltätigen Zweck zukommen lassen. Aber im Endeffekt ist es, geht nicht in den kommerziellen Kreislauf. Organisationen, die gewachsen sind, wir sind eine Organisation gewesen, nach wie vor eine Organisation, ich bin nicht mehr Teil von der Organisation, aber bei Coca-Cola haben wir bis zu 6 Approver involviert gehabt. Da kannst du dir die Frage stellen, ist es dann fehlendes Vertrauen? Ist es traditionell gewachsen? Was ich eigentlich sagen wollte, wie wir dann begonnen haben, dieses Vertrauen aufzubauen, weil die Mitarbeiter haben gesagt, es braucht eigentlich nicht alle 6. Die Charter of Authority hat gesagt, es braucht nur 2. Und ein Vorschlag ist gekommen von einer Gruppe, die über mehrere Länder hinweg an dem Thema gearbeitet hat, unter dem Dachmantel Accelerate Performance, weil sie gesagt haben, das hemmt sie, es dauert zu lange, Prozesse dauern zu lange, deswegen kann er meine Leistung nicht bringen. Wir haben von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, wir machen maximum die 2, die in der Chart of Authority stehen, mehr brauchen wir nicht. Das bedeutet für viele Führungskräfte, die bis jetzt immer involviert waren in den Prozess, sie haben loslassen müssen. Es ist ein Lernen. Das sind für mich so diese greifbaren Themen, wenn ich über das Thema Kultur spreche. Wir haben in einem anderen Land, die haben so ein Claim entwickelt, um das Thema Vertrauen auch greifbar zu machen, um das Thema Leistung auch greifbar zu machen. Und der Claim hat geheißen, give me 5, also gib mir 5. Und wir haben gesagt, wenn wir es schaffen, über die nächsten 5 Jahre hinweg, jedes Jahr 5% zu wachsen, nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Produktionseffizienz oder in, wie schnell hole ich Talente in die Organisation oder wie schnell kann ich einen Prozess bearbeiten, damit die Frontline, also der Mitarbeiter, der mit dem Kunden oder mit dem Prozess in täglichen Kontakt ist, schneller arbeiten kann. Wie kann ich diese 5%, wie kann ich diesen Mindset reinbekommen, von 5% Wachstum jedes Jahr zu haben? Dann wachsen wir in die Richtung, wo wir hinwollen. Und das sind so greifbare Sachen. Also wenn ich sage, wir müssen jetzt 1 Milliarde Einheiten haben, bedeutet das für niemanden was. Wenn ich sage, wenn wir jeden Tag versuchen müssen, unsere Produktionsprozesse so zu verbessern oder unsere bestehenden Prozesse so einzuhalten, dass ich 5% mehr produzieren kann in weniger Zeit, dann bedeutet das Effizienz. Und das ist so die Fragestellung. Wie kann ich etwas so etwas Großes, Abstraktes, und das ist ja Kultur, so klar machen, dass jeder Mitarbeiter weiß, wie das dein Beitrag ist dabei.
Das hat ja auch ganz viel mit Kommunikation und Informationen zu tun. Mhm. Ja, wie ist da Top-Down, Bottom-Up? Wie kommt das zusammen? Wie finde ich diesen Dialog?
Ich glaube, umso lokaler die Kommunikation passiert, umso relevanter ist sie. Also ein Mitarbeiter, der in Schweden sitzt und der CEO, der in London sitzt. Ich glaube, das ist wichtig, dass die miteinander im Austausch gehen. Aber der schwedische Mitarbeiter wird höchstwahrscheinlich als seine Hauptreferenzperson den schwedischen GM sehen. Oder wenn er Produktionsmitarbeiter ist, wird er vielleicht den schwedischen Supply Chain Director sehen. Oder der wird den schwedischen Schichtleiter sehen. Also ich glaube, das ist wichtig, so eine Art von grob Rahmen von Kommunikation vorzugeben. An dem würde ich auch nicht diskutieren. Also unsere Five Ways of Working, die waren nicht zur freien Diskussion, sondern die waren gemeinsam mit 120 oder 125 Kollegen und Kolleginnen unterschiedlichster Ebenen und auch Führungskräfte ausgearbeitet. Die waren dann durch das Board of Directors auch approved, das ist auch wichtig, sind dann in lokale Kommunikationskaskaden gegangen, aber man hat niemals die Five Ways of Working diskutiert. Man hat darüber diskutiert, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Was machen wir bereits gut? Was machen wir bereits weniger gut? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man so eine gewisse Steuerung hat, die zentral basiert, ob es dann top-down bedeutet oder trotzdem koordiniert wird. Aber so viel Verantwortung, aber auch Unterstützung wie möglich den lokalen Informationen, den lokalen Organisationen zu geben. Wir haben ein Instrument bei uns etabliert. Instrument, das war für uns so eine Art von Code, den wir daraus entwickelt haben. Das Instrument haben wir genannt The Little Voice, also die innere Stimme. Das war ein Teil von diesem Accelerate Performance von der kulturellen Reise und jeder hat die innere Stimme, das Konzept der inneren Stimme verstanden, weil die innere Stimme ist das höchstwahrscheinlich, wo du dir gerade fragst, was meint er jetzt mit der inneren Stimme? Das ist deine innere Stimme, die jetzt abläuft im Hintergrund und die läuft permanent ab. Und wir haben es geschafft dann, dass Kollegen und Kolleginnen, in welchen Konstellationen sie zusammengekommen sind, immer die innere Stimme auch ausgesprochen haben. Und das ist Kommunikation. Also CEO präsentiert was, General Manager präsentiert was, ein Mitarbeiter präsentiert was und einer sagt, meine Little Voice sagt jetzt das. Oder zum Schluss wird auch gesagt, was sagen eure Little Voices? Das braucht Zeit, bis du dorthin kommst. Aber sobald die Leute das mal verstehen, dass es ein sicherer Hafen ist, wo sie Sachen ansprechen können, dann bist du kulturell halt auf dem Weg, das im Endeffekt wieder die Leistung unterstützt. Weil so, wenn Unklarheit da ist, ich habe es nicht verstanden, und wenn 5 Leute im Raum sitzen, die es nicht verstanden haben und das sind 20 Menschen im Raum, kann es sicher sein, dass die anderen 15 es vielleicht verstanden haben, vielleicht aber auch nicht verstanden haben. Und das sind so kleine Instrumente, keine großen Hacks, aber kleine Instrumente, die essentiell sind, damit man vorankommt.
Also deine Aussage, je lokaler die Kommunikation, desto relevanter, finde ich spannend. Und ich glaube, da ist viel dran. Und sich da auch zu überlegen, wie kriege ich denn diese lokale Kommunikation sozusagen in Gang? Wie kriege ich den Dialog hin? Mhm. Little Voices, ja, schönes Bild, schöne Metapher. Und das hat natürlich ganz viel mit Vertrauen zu tun auch wieder. Weil nur wenn ich, du hast es mit sicheren Hafen, also wenn ich den Rahmen vorgebe, dass das nicht nur gewünscht völlig okay ist, aber auch keiner dann auf der lokalen relevanten Ebene dann dafür vielleicht im Nachgang komisch angegangen wird, sage ich mal, dafür, dass er sich geöffnet hat. Ja, das sind ja wichtige Themen und wichtige Fragen, die ich bedenken muss.
Genau, ich glaube, Sascha, was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, der Mensch spürt relativ schnell, wenn etwas ernst gemeint ist, wenn etwas nicht ernst gemeint ist. Und wenn Mitarbeiter von den Führungskräften animiert werden, ihre Little Voices kundzutun und die Führungskraft hat das einfach so als, jetzt habe ich das auch gemacht, Tick-the-Box-Aktivität in seinem Führungswerkzeugkasten abgelegt, dann wird das einmal vielleicht funktionieren. Beim zweiten Mal wird es vielleicht noch funktionieren. Beim dritten Mal wird es irgendwie eine Show. Deswegen meine ich, es ist so essentiell und deswegen haben wir neben dem ganzen Thema oder im Zuge von dem ganzen Thema Kultur und Fokus auf Accelerate Performance, haben wir so viel Wert gelegt, die Führungskräfte auch abzuholen. Und die beste Art zu lernen, aber das ist so, oder so Veränderung zu initiieren, ist, wenn du etwas siehst, wenn du etwas fühlst und es dann veränderst. Also traditionell ist ja viel so passiert, ich denke, ich analysiere, ich verändere. Also da sprichst du sehr stark den Kopf an. Und wir sind bewusst eine Ebene tiefer gegangen und haben gesagt, es gibt halt dieses See, Feel, Change und das ist stark im Herzen. Du brauchst beides, du brauchst den Kopf und das Herzen, damit du Sachen verändern kannst. Das klingt jetzt ein bisschen weich, aber immer mit dem Ziel, Accelerate Performance ins Zentrum zu stellen und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf die kulturelle Reise abzuholen. Und da ist es essentiell, dass die Führung auch, und es gibt auch, und das Kultur ist auch hat auch eine reinigende Wirkung. Reinigend meine ich jetzt nicht mit, etwas ist falsch gewesen, aber es gibt einfach gewisse Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte, die sagen, das ist nicht mehr die Kultur, wo ich mich wohlfühle. Also wenn es 90% oder 80 oder 70 oder 60% der Mitarbeiter sind, die sagen, das ist nicht mehr die Kultur, wo ich mich wohlfühle, dann ist es gefährlich. Auch wenn es 20% sind oder 10 oder 5%, die sagen, die Kultur ist toxisch, dann ist es schwierig, dann ist es gefährlich. Aber wenn Mitarbeiter sagen, diese Performance-Orientierung, dadurch, dass wir über das Thema Performance auch sprechen, ist eigentlich nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte eher hierher kommen, weil ich beitragen möchte zu was Großem. Wichtig, am Ende des Tages möchte ich auch dich dann fragen, okay, was ist dein Beitrag, also deine Leistung, die du beitragen musst? Ich möchte nicht nur Leute haben, die mit mir darüber sprechen, wie die Welt schön werden kann, sondern Leute auch, die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich greife auch rein. Ich möchte auch was beitragen und ich werde auch was beitragen. Das ist meine persönliche Leistung. Also das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass diese Antenne ganz, ganz fein ist. Ist es jetzt ernst gemeint und ist es nicht ernst gemeint? Und ich glaube, in dem ersten Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben, habe ich ja gesagt, wenn das Commitment von der Führung nicht da ist, ehrlich gemeint da ist, dass das Thema Kultur ein Wettbewerbsvorteil ist, dann ist meine Empfehlung auch jetzt in meiner Tätigkeit als Berater, dann macht es nicht. Dann macht ihr kleine Team-Events oder Team-Initiativen, aber macht nichts Großes, weil dadurch verbrennt ihr mehr, als ihr gewinnt.
Ja, also ich glaube, dass jede Form von Veränderung nicht für alle passt. Ja? Aber man muss halt gucken, wen man mitnehmen kann. Und es darf halt nicht gegen die Organisation und auch gegen die Kultur laufen. Weil ich sag mal, wir hatten auch in unseren Gesprächen ja darüber gesprochen, dass ein Großteil der Kultur da ist. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man einer bestehenden Kultur was überstülpt, was sie nicht ist, oder ich sag mal, versucht, die Kultur neu zu erfinden, ja, dann hat man wahrscheinlich dieselben Probleme oder Herausforderungen wie ein Startup. Und das sind vielleicht ganz andere. Ja, genau. Als die Entwicklung einer bestehenden Kultur und sich anzugucken, okay, was sind wir, wofür stehen wir, wo kommen wir her, wie können wir das ausbauen, wo wollen wir hin? Ja. Mhm. Aber natürlich gibt es bei jeder Veränderung natürlich welche, die ich auch vielleicht nicht erreiche, die ich nicht mitnehmen kann. Ja.
Genau. Also unsere Ambition war, die Mitarbeiter abzuholen. Alle Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise. Und alle bedeutet die Mitarbeiter, wo wir Unterstützung anbieten, Mitarbeiter, die wollen und Mitarbeiter, die können. Das ist so das Essentielle und das nicht einen einfachen Weg zu gehen und sagen, der will nicht, der kann nicht, deswegen ist er nicht wichtig oder sie ist nicht wichtig. Nein, alle sind wichtig. Das ist so von der Grundeinstellung. Es wird trotzdem, und es hat auch Entscheidungen gegeben, wo man gesagt hat, man geht nicht mehr gemeinsam weiter, weil es einfach nicht passt. Also wir können nicht propagieren, wir wollen eine offene, vertrauensvolle Führungskultur haben und wir haben dann autoritäre, direktiven, vorgebende Führungskräfte. Das passt noch nicht zusammen. Also dann hüllst du dich von innen aus und das ist so die große Gefahr. Und dann, wenn der Mitarbeiter oder die Führungskraft dann sagt, ich kann mich und ich will mich gar nicht verändern, so bin ich groß geworden, so bin ich erfolgreich geworden, dann ist es die Frage, ja, auch wenn er noch so gut ist, ist er richtig für die Organisation oder ist er nicht richtig für die Organisation? Oder ist sie richtig oder ist sie nicht?
Ja, und ich sag mal umgekehrt, wenn man den Weg, ich sag mal, nicht geht und sagt, okay, ja, es ist mir zu gefährlich, eine, ich nenne es mal Performance-Culture zu entwickeln, ja, dann verliere ich genau die Leute, die für so eine Performance-Culture eigentlich stehen und genau, die das wollen. Ja. Und ich denke, das ist noch ein viel gefährlicherer Prozess.
Genau. Also, wie gesagt, ich kann nur Lust drauf machen im Sinne von das Thema Kultur nicht nur unter dem Blick, nicht nur mit dem Blickwinkel von schauen, wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten, anzugehen, sondern zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel? Was ist die Strategie der Organisation? Und wie schaffe ich es, Kultur als Wettbewerbsvorteil zu etablieren, das auch zu branden, damit man die Leistung auch steigern kann und will. Und dass alle Menschen auch wissen, wo sie sind am Weg zu ihrer persönlichen Leistung. Und das ist oft auch wichtig. Und vielleicht noch als von meiner Seite so als Lernen, wenn du Sport machst. Und wenn ich Ironman mache, dann dauert es einfach 9 Stunden oder 9 Stunden 30 oder 10 Stunden, 10 Stunden 30 oder 7 Stunden, 7 Stunden 30. Da kannst nicht 7 Stunden oder 10 Stunden permanent on sein. Da gibt es zwischendrin auch Phasen, wo du strugglest, wo es schwierig für dich ist. Aber wenn das Ziel passt und du deine Zielsetzung klar definiert hast und wenn du zwischendrin als Etappenziele definiert hast, dann wirst du über diese kleine Etappe wieder zur nächsten Etappe weiterarbeiten lassen. Und zum Schluss kommt das große Ziel und dann hast du das Gefühl, also bei meinen ganzen Rennen habe ich immer das Gefühl gehabt, wie ist es, über die Ziellinie zu laufen. Und das gibt dir dann Kraft. Dann hast du die letzten 5 Kilometer, da geht sowieso schon alles von alleine, obwohl du eigentlich schon erschöpft bist. Und ich glaube, das in den Berufskontext reinzubringen, dass Leute wirklich Lust haben, so in Etappen zu denken, unterstützt werden durch Führungskräfte, die sie auch, ihnen auch zeigen, was sie, wo sie sind, was sie geleistet haben, das bringt uns einfach einen Schritt weiter. Und wir haben so tolle Erlebnisse gehabt, auch im Zuge von unserer kulturellen Reise mit Accelerate Performance, wo die Menschen einfach gesagt haben, das ist ganz was anderes. Da ist ein externer Guest Speaker, der mal bei uns dabei war, bei einer großen Konferenz mit 450 Leuten, kommt dann zu mir und sagt, was habt ihr? Der hat uns vorher schon gekannt und der hat uns immer wieder so punktuell gesehen. Sagt, habt ihr eine neue Sprache entwickelt? Die Leute sprechen bei euch über Little Voices. Die sprechen über Act from the Future. Und dann denkst du, wenn ein Externer das sieht und hört, dann hast du höchstwahrscheinlich irgendwas gemacht, was Teil von der DNA von der Organisation geworden ist. Und es ist nach wie vor Teil von der Organisation. Das ist ja das, worauf man stolz sein kann, dann als Organisation Kultur richtig zu positioniert haben. Und richtig ist immer so, Kultur positioniert haben, dass es als Wettbewerbsvorteil verstanden wird.
Ja, Jörg, vielen Dank. Also nochmal zusammengefasst, so dein letzter Tipp ist eigentlich auch, das Gesamtziel natürlich runterzubrechen in einzelne Etappen und im Marathonbild, die dich dann auch weiter zum Gesamtziel tragen, das Erreichen dieser Zwischenetappen. Jörg, vielen Dank. Fand es sehr anregend, mich mit dir auszutauschen. War schön, dass du bei uns warst.
Sehr gut. Danke sehr. Danke, dass ihr hier sein habt dürfen.
Ja, und falls ihr die Zusammenfassung lieber lesen oder nochmal nachlesen möchtet, findet ihr das unter podcast.hm.de. oder einfach unter hrm.de in der Suche Jörg Blunder eingeben oder Organizational Culture und dann werdet ihr das finden, was er sucht. Wir freuen uns über euer Feedback. Also wenn ihr Anregungen zu unserer heutigen Folge oder auch zu den vorherig veröffentlichten Episoden habt, gerne schreibt uns an redaktion@hrm.de oder über unsere Social Media Kanäle. Und ja, dir nochmal vielen Dank für deinen Input, Jörg, und deine Tipps und Tricks und spannenden Beispiele aus deinem riesigen Erfahrungsschatz. Mir hat es Spaß gemacht und ja, euch wünsche ich Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.